Herzlich willkommen bei Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Immobilienbauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club. Und normalerweise sitzt neben mir Anna Otto-Sebizek von Jung. Die ist heute leider krank, deswegen habe ich alleine das Vergnügen zu sprechen mit
Felix Grelk. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Sehr schön. Felix, du bist von der Momeni Group. Was ist deine Position?
Ich bin Managing Director und mitverantwortlich für unsere bundesweiten Development-Aktivitäten.
Super. Ihr tut hier das Trinkhaus Carré in Düsseldorf umbauen. Das Wallhaus in Hamburg macht ihr gerade. Das ist schon fertig, sorry. Und ich bin sehr gespannt, was du noch von den Projekten erzählst. Du engagierst dich zeitlich auch beim ULI. Und ich freue mich sehr auf die nächsten 30, 40 Minuten. Damit dich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen dürfen, haben wir eine Schnellfragerunde vorbereitet. Keine Angst, ist ganz harmlos. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Morgens um 6, ne? Hast du mir gerade gesagt.
Ja, gerne früher. Ich bin eigentlich Team 5 Uhr.
Das erübrigt die nächste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher, manchmal aber auch Nachteule.
Okay. Und wann gehst du dann ins Bett, wenn du morgens um 5 aufstehst?
So gegen 10, 11.
Okay. Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Schwierige Frage. Pilot war es, glaube ich. Okay. Ich wollte relativ früh Pilot werden. Ich hatte einen Freund und der Vater war Pilot bei der Lufthansa.
Ja.
Und das hat mich immer von Anfang an fasziniert.
Ja.
Aber irgendwann kam so ein bisschen die Vernunft und auch über die Schule ein bisschen geguckt, wo die Stärken liegen und die Schwächen vielleicht.
Ja.
Und dann wie manche Abiturienten habe ich dann damals überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll und brauchte erstmal ein halbes Jahr in Australien, um mich zu finden nach der gymnasialen Reise, nach dem Abitur. Und es hat mir sehr, sehr gut getan damals und da habe ich mich neu sortiert und habe mich dann für den Bereich Immobilien entschieden.
Okay, sehr cool. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Ich lese nicht sehr viel.
Mhm.
Wenn ich lese, dann gerne etwas Wirtschaftsbezogenes.
Ja.
Ich habe ein Buch von Steven Schwarzman, dem CEO von Blackstone, gerade auf dem Tisch liegen, aber noch nicht angefangen zu lesen. Und zuletzt habe ich gelesen Die 1%-Methode.
Ja.
Sehr gutes Buch.
Ja.
Ich habe ein bisschen was in den Alltag integrieren können. Also ich kann sagen, es funktioniert.
Ja.
Konnte man gut lesen, kann ich sehr empfehlen.
Ja, habe ich auch probiert. Und Kinderbücher wahrscheinlich.
Kinderbücher einige, ja. Gute Nachtgeschichten einige. Conny. Immer wieder. Ich würde behaupten, ganz stolz, dass ich mittlerweile fast alle Conny-Bücher kenne und auch sicherlich die Mehrzahl an Pixi-Büchern. Das gehört dazu. Ich bin vor allen Dingen spannend, wie sich die Kinderbücher auch zu meiner Kindheit verändert haben.
Mhm.
Und es ist manchmal echt schön, welche tollen Bilderbücher es auch noch gibt.
Mhm.
Da schwelgt man dann so ein bisschen in der Vergangenheit auch. Alles ganz schön. Es ist eine schöne Abwechslung zum manchmal etwas stressigen Alltag.
Das glaube ich dir. Welche App benutzt du am häufigsten?
LinkedIn, würde ich sagen. Und WhatsApp.
Ja. Dein Lieblingsort hier in Düsseldorf?
Die Königsallee. Ganz klar.
Ganz klar. Welche Stadt hat dich zuletzt beeindruckt und warum?
Amsterdam hat mich sehr beeindruckt, weil in Amsterdam eine ganz, ganz tolle Stimmung ist. Es sind ganz, ganz tolle Menschen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da bin, dass ich total uncool bin. Und dass ich wieder was gelernt habe, auch wenn ich nur ein Wochenende da bin. Also ich liebe Amsterdam, ich liebe auch Kopenhagen, weil ich die Dänen, finde ich, einfach ein bisschen weiter sind in ihrem Denken und ein bisschen mutiger.
Ja.
Insbesondere was das Thema Fahrrad angeht und wie ich alles miteinander verknüpfen kann im innerstädtischen Kontext.
Ja.
Das sind so meine zwei Lieblingsstädte, die ich habe. Neben Hamburg natürlich.
Neben Hamburg. Du bist gebürtig aus Hamburg.
Ich bin ein richtiger Hamburger Jung, wie man so schön sagt, born and raised und lebe auch immer noch in Hamburg. Heute etwas außerhalb. Wir sind mit der Familie ein bisschen ins Grüne gezogen. Aber Lebensmittelpunkt ist nach wie vor Hamburg.
Okay. Kopenhagen wird tatsächlich ganz oft genannt hier als Antwort. Gibt es was dich außerhalb deiner Arbeit begeistert, aber kaum jemand über dich weiß?
Ich koche sehr gerne.
Okay, was kannst du besonders gut?
Gulasch. Und ich habe jetzt einen Pizzaofen geschenkt bekommen zum Geburtstag vor einigen Tagen. Und ich bin ganz gespannt, ob ich da eine neue Leidenschaft für mich entdecke. Das Thema Teig, Brotbacken würde man mir nicht zutrauen, glaube ich. Aber es ist eine große Leidenschaft von mir und ist auch so mein da, wo ich meinen Ruhepunkt finde. Also so ein Samstag beginnt gerne mal auf dem Markt und endet dann mit einem sehr leckeren Essen mit Freunden am Samstagabend. Und den ganzen Tag über ist das eine tolle Reise, eine meditative Reise für mich. Und es ist auch schön, meine beiden Kinder da auch mittlerweile mit zu integrieren und denen auch das Thema gesunde Ernährung, frisch gekochte Ernährung auch beizubringen. Okay. Das ist eine große Leidenschaft von mir auch schon seit vielen Jahren.
Wie alt sind die Kids?
Die sind sondern 4 und 6.
Ja.
Junge und Mädchen. Ja. Spannendes Alter. Ja. Unser Mädchen kommt, Clara heißt sie, die kommt jetzt dieses Jahr in die Schule. Mhm. Insofern ein großer Meilenstein, der für uns jetzt auch dieses Jahr ansteht. Ja, und Theo ist unser kleiner Wirbelwind. Aber es ist eine große Freude und ist ein toller Ausgleich zum Alltag. Und ich will es nicht missen, auch wenn es manchmal ein bisschen mit Jonglieren zu tun hat zwischen Familienalltag und Berufsalltag.
Ja.
Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin.
Sehr cool. Letzte Frage. 3 Adjektive, wie andere dich beschreiben würden.
Groß.
Ja.
Selbstbewusst.
Okay.
Und zielstrebig.
Okay, cool. Das wird dann vielleicht der LinkedIn-Aufhängerpost? Nein. Mal schauen. Okay, du bist jetzt lass uns mal einsteigen in deinen Werdegang so ein bisschen, seit 10 Jahren bei Momini. Und bist mit dem Unternehmen quasi groß geworden und bist im Sommer 2024 Managing Director geworden. Du hast vorher gesagt, du wolltest eigentlich Pilot werden. Wie war so der Einstieg in die Immobranche und warum Momini? Und hol uns mal ein bisschen ab.
Es war nicht der direkte Weg zu Momini. Ich habe klassisch mit einer kaufmännischen Ausbildung begonnen als Immobilienkaufmann bei einem Hamburger Bauträger. Der hat damals Mietwohnungen für seinen eigenen Bestand gebaut, aber vor allen Dingen auch Eigentumswohnungen. Und ich bin dort 3 Jahre lang durch alle Abteilungen gelaufen. Und das Bauträgergeschäft ist ja sehr ähnlich auch dem Projektentwicklergeschäft. Und habe dort sehr, sehr tiefe Einblicke bekommen. Es gab aber nach der Ausbildung für mich in dem Unternehmen keine Stelle, die ich wollte. Ich habe dann ein halbes Jahr noch im Controlling gearbeitet, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das reine Zahlenwerk für mich nicht ausreichend ist, sondern dass ich so ein bisschen hands-on unterwegs sein möchte, mir auch mal die Finger und die Klamotten schmutzig machen möchte und bin dann über eine Initiativbewerbung zu Momini gekommen in 2014 und seit 2014 Teil der Momini-Gruppe. Ja, da war das Unternehmen damals 10 Jahre alt. Ich glaube, wir waren 10 bis 15 Mitarbeiter und heute sind wir ja auf über 150 Mitarbeiter angewachsen, also ein sehr starkes Wachstum auch die letzten Jahre miterlebt. Viele Geschäftsbereiche, die neu ausgebaut worden sind, die Projekte größer geworden sind, spannender, herausfordernder. Und es war dankbar, dass ich in eine Zeit gekommen bin, die nach der Weltwirtschaftskrise eigentlich nur einen Weg kannte. Und ich empfinde das natürlich als große Herausforderung momentan, welche Situation wir dort draußen haben. Jetzt mittlerweile 5 Jahre in Anführungsstrichen Krise. Mhm. Mal schauen, wie lange es jetzt noch dauert. Wir dachten alle, dass es dieses Jahr eigentlich wieder bergauf geht. Aber warum ich das erzähle, ist für den persönlichen Werdegang vielleicht auch mal nicht schlecht, auch mal die Kehrseite zu kennen und nicht nur einen aufstrebenden Markt, wo wir Faktoren erzielen, jenseits von 30-fach und alle Fehler, die man gemacht hat, irgendwo kompensiert werden können.
Ja.
Sondern dass es jetzt wirklich sich die Spreu vom Weizen trennt und man sehr stark die Ärmel hochkrempeln muss und ins Detail gehen muss. Und jetzt zeigt sich im Prinzip, wer den richtigen Rucksack auch auf dem Rücken hat und das Zeug hat, tolle Immobilien auch fertigzustellen.
Total. Was hat dich in der Zeit am meisten geprägt? Waren es die Projekte oder die Menschen dahinter?
Beides. Vor allen Dingen die Projekte, muss ich sagen. Wir arbeiten immer mit sehr, sehr namhaften Architekten auch zusammen. Das heißt, das Thema Designphilosophie spielt bei uns eine große Rolle, Qualität, aber auch die Nutzer dahinter. Also von der ersten Anbahnung eines über einen Mietinteressenten, der dann einen Mietvertrag abschließt, bis hin zur fertigen Fläche. Das ist unglaublich spannend, dieser Prozess. Und dann am Ende ganz stolz, dann auch den Schlüssel zu übergeben für die neue Mietfläche und glückliche Gesichter zu sehen. Das sind so Momente, die man einfach auch gerne hat. Aber so ein Projekt besteht ja nicht nur aus Mieterübergaben, sondern es sind viele Themen dahin. Und vor allen Dingen dieser Teamansatz, den es braucht, auf allen Ebenen gemeinsam an einem Strang zu ziehen, Das ist, das finde ich sehr, sehr spannend und das spiegelt auch so die Arbeitsweise wieder, die ich auch befürworte, die wir auch beim Momeni leben, ganz stark im Team zu arbeiten, dieses gemeinsam an einem Ziel arbeiten und dann auch gemeinsame Erfolge feiern.
Mhm. Du hast ja relativ früh Verantwortung übernommen. Also ich tue mir jetzt schwer im Schätzen. Ich weiß noch nicht, wie alt du bist. Sagst du es uns?
Ich bin gerade 35 geworden.
Okay. Hat sich das so entwickelt? War das ein bewusster Weg? Hast du gesagt, ich möchte immer schon mal gerne Managing Director bei Momini werden? Oder wie? Du hast ja gesagt, du bist ja zielstrebig.
Ich bin sehr zielstrebig, bin aber in der Schule auch unglaublich faul gewesen. Es wurde mir auch immer in diversen Elterngesprächen auch gesagt und zu Hause am Essenstisch dann auch ein bisschen mit dem mahnenden Zeigefinger gehoben, dass ich eigentlich das Zeug habe, aber ich dann irgendwie andere Dinge im Kopf hatte. Mhm. Und das hat sich ein bisschen geändert, als ich ins Berufsleben gekommen bin, weil es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich gemerkt habe, okay, ich habe das Richtige gefunden. Ich habe dann damals parallel zu meiner Ausbildung angefangen zu studieren. Und ich behaupte auch bis heute, dass mir dieses Studieren leicht gefallen ist neben dem Job, weil es sehr praxisnah auch gewesen ist und ich dieses Abstrakte hatte, ein BWL-Studium, was dann an der klassischen Hochschule läuft und danach geht man in den Berufseinstieg. Das war bei mir anders. Ich habe das immer alles parallel gemacht und ja, ich fand das sehr, sehr spannend, frühzeitig Verantwortung in den Projekten zu übernehmen.
Mhm.
Ich habe damals einen Kollege, der bei uns aufhörte, und dann brauchte es jemanden in der Federführung für ein Projekt, das Wallhaus damals in Hamburg am Neuen Wall. Auch heute noch ein wunderschönes Haus. Freue mich immer wieder, wenn ich dran vorbeigehe. Ja, wo ich ins kalte Wasser geworfen wurde. Das wurde in Einzelvergabe durchgeführt. Es war mitten in der Bauphase, wurde gerade begonnen mit der Fassade. Wir hatten sehr anspruchsvolle Mieter, wir hatten eine anspruchsvolle Architektur, Bauen im Bestand.
Mhm.
Und ja, ich konnte eigentlich nicht anders als Verantwortung übernehmen, weil ansonsten wäre das Projekt nicht erfolgreich gewesen. Mhm. Und diese Erfahrung, die hat mich geprägt.
Mhm.
Und die hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich nicht karrieregeil bin, aber mir macht das schon Spaß, hier und da auch einfach voranzugehen, Entscheidungen zu treffen. Es macht natürlich keinen Spaß, mal auf den Deckel zu bekommen, wenn man irgendwie einen Fehler gemacht hat oder irgendwas schiefgelaufen ist. Aber zum Glück, toi toi, ist es meistens gut gegangen. Und ich habe da auch viel Vertrauen von unserer Geschäftsführung bekommen, so ein bisschen Mentorship auch im Unternehmen gehabt, von Alireza Momeni, unserem Unternehmensinhaber, aber auch von Dr. Hanjo Hautz, der auch schon seit vielen Jahren bei Momeni ist und wir eigentlich so einen gemeinsamen Weg dort auch haben. Da habe ich viel, viel gelernt von den beiden auch und die haben mich auch immer machen lassen und ich glaube, das ist eine große Chance gewesen für mich und ich würde behaupten, ich habe sie genutzt und mal schauen, was noch kommt. Ja, ich bin jetzt, wie eben angesprochen, 35, also habe auch noch ein bisschen was vor mir, aber ich muss auch sagen, gerade mit den Kindern, die jetzt vor einigen Jahren auch hinzugekommen sind, da denkt man auch nochmal anders über einige Themen nach. Also ich habe die Zeit sehr effizient genutzt, weil ich wusste irgendwann, ich möchte Kinder haben und vielleicht verlangsamt sich der Prozess dann mal ein bisschen.
Ja, Prioritäten verschieben sich dann natürlich. Wenn du sagst, Mentorship war extrem wichtig, machst du das jetzt auch schon andersrum, dass du im Unternehmen so siehst, wer hat Potenzial oder die besonders förderst oder wie führst du?
Wir versuchen natürlich, die richtigen Leute für uns zu gewinnen. Also wir haben einen sehr dezidierten Auswahlprozess bei uns auch. Ist nicht ungewöhnlich, dass Personen bei uns 4-5 Mal zu einem Gespräch kommen, weil sie immer unterschiedliche Leute bei uns kennenlernen. Also es gibt natürlich über unsere Personalabteilung, die so das Erstgespräch führen, einfach mal ein Kennenlernen, kommt das generell in Frage. Und dann gibt es verschiedene Stufen, die dann Bewerber bei uns durchlaufen, weil wir am Ende die richtigen Personen, die das richtige Mindset haben, die in diese Momeni-Familie reinpassen, die Verantwortung übernehmen wollen, die einen gewissen Qualitätsanspruch mitbringen. Das wollen wir herausfinden. Und das kann nicht immer nur eine Person herausfinden, sondern das finden bei uns mehrere Personen heraus. Und das hat in der Vergangenheit eigentlich fast immer zum Erfolg geführt, dass wir auch viele Kollegen haben, die sehr langjährig auch bei uns sind. Also wir haben jetzt dieses Jahr diverseste 10-jährige Jubiläen bei uns gefeiert. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass wir da ein ganz gutes Händchen haben, die richtigen Bewerber auch zu finden. Wir aber auch sehr selektiv in der Auswahl auch sind. Und das hat sich insofern verändert, dass ich natürlich jetzt auch Verantwortung übernehmen muss und neue Kollegen, die zu uns kommen, onboarden muss, an die Hand nehmen muss und ihnen natürlich auch zeigen muss, wie man Projekte durchführt, erfolgreich durchführt, wie man Verantwortung übernimmt, wie man schwierige Themen löst. Also alles das, was ich über jetzt mittlerweile fast 12 Jahre selber durchgemacht habe, versuche ich natürlich auch auch weiterzugeben. Aber die Zeit hat sich auch gedreht. Ja? Also es gab vor 12 Jahren noch keine künstliche Intelligenz. PowerPoints wurden bis spät in die Nacht gemacht und nicht in 10 Minuten.
Yep.
Ich habe Texte übersetzt, tagelang. Das sind alles so Tätigkeiten gewesen, die kann sich heute keiner mehr vorstellen, der frisch von der Uni kommt und sagt, ich möchte jetzt ins Berufsleben einsteigen. Also da hat sich sehr, sehr viel geändert. Insofern muss ich auch einen Führungsstil ändern. Aber ich glaube, das, was ich selber erfahren habe, versuche ich stückweise auch weiterzugeben. Und gerade so diesen Anspruch und diesen Qualitätsgedanken auch weiterzugeben. Ja.
Du hast gerade gesagt, Momeni-Familie. Was macht die Momeni-Familie aus? Wie tickt die so?
Flache Hierarchien, sehr schnelle Entscheidungswege, Probleme, die offen angesprochen werden, dass man immer auch an den Türen klopfen kann, wenn es irgendwie ein Problem gibt oder man persönlich ein Thema hat. Sehr, sehr viel Vertrauen auch. Also bei uns gibt es keine starren Arbeitszeiten oder ähnliches, sondern es gibt die Projekte und die Projekte sollen laufen. Aber wir möchten auch, dass sich unsere Mitarbeiter auch sehr stark mit den Projekten identifizieren. Nun machen wir nicht nur Development, wir haben auch Immobilienfonds, wo wir institutionelle Anleger betreuen. Das auf allen Ebenen. Wir machen auch das Management der Immobilien hinten raus. Aber wir haben so dieses Mindset, dass wir sagen, jeder muss sich mit dem Thema sehr stark identifizieren, muss 100% bei der Sache sein. Und wir arbeiten sehr, sehr viel, sehr, sehr hart auch an der Stelle, gehen die extra Meile. Aber wir feiern auch gerne gemeinsam. Ich glaube, das macht die Momeni-Familie auch aus. Dass keiner im Stich gelassen wird, sondern dass alle auch an einem Strang ziehen und auch immer hilfsbereit dann dastehen, sowohl mit Frage und Antwort. Wir haben schon den Anspruch, dass Fragen nicht irgendwie 2 Wochen aufgeschoben werden, sondern dass sie dann ad hoc auch geklärt werden können. Und diesem Anspruch sind wir bisher immer ganz gut gerecht geworden. Und es ist nicht einfach, in der aktuellen Zeit natürlich auch zu motivieren, die Mitarbeiter, weil man natürlich einfach andere Motivationshebel heute hat in Zeiten, wo es schwierig ist. Aber wir versuchen schon mit spannenden Aufgaben auch zu motivieren. Ganz viel Verantwortung, die man auch gewinnen kann. Eine ganz hohe Lernkurve flacht natürlich irgendwann ab, aber wir starten immer sehr, sehr steil und das fängt bei uns schon beim Praktikanten an. Mhm. Ja, der macht keine typischen Praktikantentätigkeiten, sondern ist ab Tag 1 in einem Projekt live am Thema und arbeitet operativ an etwas mit und macht das nicht für die Schublade, sondern wird sofort eingesetzt.
Na, so wie du beschrieben hast, wie das dein Projekt mit dem Wallhaus war wahrscheinlich, ne?
Genau, sofort ins kalte Wasser reinwerfen und ich glaube, dass das auch zum Erfolg führt.
Mhm. Lass uns mal auf zwei Projekte gucken. Unique Towers, Medienhafen Düsseldorf. Was macht ihr da? Was macht das Projekt aus?
Ja, Unique Towers, wie der Name schon sagt, sind wirklich ein einzigartiges Projekt. Also ich habe nun auch schon ein paar Projekte gemacht bei Momeni oder auch während meiner Zeit bei Momeni auch andere Projektleiter dort gewesen. Aber wir haben eine ganz, ganz tolle Projekthistorie, aber sowas wie die Unique Towers haben wir auch noch nicht gebaut. Das Spannende an dem Projekt ist, wir haben von der Stadt Düsseldorf damals im Rahmen eines Anhandgabeverfahrens uns für diese Projektentwicklungsaufgabe auch beworben und haben damals den Zuschlag gekriegt mit einem Konzept, dass wir nicht einen klassischen Blockrand bauen, also das gesamte Grundstück maximal ausnutzen, möglichst viel Fläche und eigentlich von dem Grundstück nichts mehr übrig bleibt, sondern haben dann gemeinsam mit Christoph Ingenhofen die Idee entwickelt, in die Höhe zu gehen, was im Medienhafen auch nicht ungewöhnlich ist. Aber das hat dazu geführt, dass wir nur 50% der Grundstücksfläche überbauen und der Rest eine öffentliche Platzsituation wird, Verweilqualität dort geschaffen wird, eine Gastronomie, ein Café, eine Tagesbar und einfach diesen Stadtraum auch dort entwickeln, weil das war vorher eine Brachfläche. Das war also das letzte Grundstück dort im Medienhafen, was unbebaut war an der Kaistraße 1. Und jetzt steht der Rohbau, die Fassade ist dran, das Gebäude soll jetzt im Oktober fertiggestellt werden. Wir sind mit vielen potenziellen Nutzern gerade im Gespräch und es sieht ganz aussichtsreich aus, dass wir da zum Jahreswechsel dann auch Leben in die Immobilie bekommen und es ist eine ganz tolle Architektur, viel mit Sichtbeton. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema von Christoph Ingenhofen, siehe Stuttgart 21, aber auch sehr viel Grün, Nachhaltigkeit. Ein Leuchtturmprojekt, einzigartig.
Können wir uns nächstes Jahr ja dann angucken bei Sphäraum.
Absolut, sehr gerne. Ja, wir zeigen das immer sehr, sehr gerne und werden jetzt dieses Jahr auch da eine Musterfläche eröffnen. Also wir verstecken es nicht, im Gegenteil. Es ist aus der ganzen Stadt Düsseldorf, egal von wo man guckt, sieht man die Unique Towers und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ist sehr spannend, auch mal ein Hochhausprojekt in der Goethe-Klasse zu machen. Ja. Ja, es gibt auf jedem Turm, 4 Türme sind das, die alle miteinander vernetzt sind, alle zusammen sind. Also man kann dort über 1500 Quadratmeter auf einer Ebene anmieten, hat dann auf jedem Turm oben eine Dachterrasse mit Begrünung und mit einem wunderschönen Skyline-Blick über Düsseldorf. Also das macht richtig Spaß, da jetzt gerade so an Tagen wie heute, wo die Sonne bei 18 Grad hier in Düsseldorf strahlend scheint, dort oben auf der Terrasse zu stehen mit einem Bauhelm und Bauschuhen. Das gehört auch dazu.
Was macht für dich ein wirklich gutes Bürogebäude aus? Wäre das so der Prototyp dafür?
Ein wirklich gutes Bürogebäude ist für die Menschen gemacht, die da drin arbeiten. Wir konkurrieren heute sehr, sehr stark mit dem Thema Homeoffice. Mhm. Und wir müssen in Zukunft Bürogebäude bauen, die diese Konkurrenz annehmen, ja, und sagen, es wird immer Homeoffice geben, es wird aber auch immer das Büro geben. Es muss sehr flexibel sein. Die Nutzer mieten heute nicht mehr Flächen, wo sie den klassischen Maßanzug wählen und müssen sich dann für 10 Jahre verpflichten, 10 Jahre immer in diesem Footprint, in diesem Grundriss zu leben, sondern ein Gebäude muss flexibel sein. Ich muss Wandstellungen mal verändern können. Ich muss vielleicht mal im Gebäude etwas kleiner werden oder an einer anderen Stelle ein bisschen größer. Das heißt, auch Mietverträge müssen heute flexibler werden. Hm. Aber das Gebäude, sagen wir immer, es muss sowohl für einen Einzelnutzer funktionieren, als auch für ganz viele Nutzer. Ist ja immer so dieses Multi-Tenant, Single-Tenant. Ja. Da muss es funktionieren, weil ansonsten findet man heute, glaube ich, auch keine Investoren mehr, die in solche Immobilien investieren. Es muss einen hohen Qualitätsanspruch haben. Und wir legen immer sehr viel Wert auch auf die Optik und die Qualität der Allgemeinbereiche. Also es fängt an bei der Tiefgarage, es geht über die Eingangslobby repräsentativ, es geht über die Aufzüge, es geht über die Treppenhäuser, wo wir uns immer was Spezielles überlegen. Und jedes Projekt, was wir machen, hat immer eine Handvoll USPs, wo wir sagen, das ist einzigartig an diesem Projekt. Mhm. Das gibt's bei den Unique Towers, das gibt's beim Fürstenhof in Frankfurt, das gibt's beim Trinkhaus Karesen, alle unterschiedlich. Am schönsten wäre, wenn man in einem Projekt möglichst viel Altbestand auch weiterverwenden kann. Mhm. Ich glaube, das macht auch Momeni aus, dass wir uns immer wieder auch an Aufgaben herantrauen, auch in den Innenstädten oder insbesondere in den Innenstädten, wo viele vielleicht sagen würden, das ist mir zu komplex. Also wir scheuen uns nicht davor, den Bestand weiterzuverwenden. Wir haben keine Angst vor dem Denkmalschutz. Im Gegenteil, wir haben das mehrfach unter Beweis gestellt. Auch aktuell, ich habe es eben gesagt, der Fürstenhof in Frankfurt ist so ein Beispiel. Ehemalige oder ein Sitz von der Commerzbank in Frankfurt, wo wir das jetzt komplett umbauen, Teile der Fassade erhalten, aber auch neue Elemente mit einbringen und das Ganze einfach in eine neue Zeit überführen und einfach neu interpretieren. Mhm. Das Dreischeibenhaus hier in Düsseldorf ist so eine Ikone, ehemaliger ThyssenKrupp Hauptsitz. Und das ist wirklich spannend, was wir da von 2011 bis 2015 draus gemacht haben. Und heute ist es ein Landmark. Also es war schon immer ein Landmark, einfach durch seine Erscheinung. Ja. Aber heute steht das Dreischeibenhaus so gut da. Ja. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf, weil es auch jetzt es sind jetzt schon 11 Jahre, die das in Betrieb ist, das Gebäude. Wahnsinn. Es ist voll vermietet. Mhm. Wir haben viele Nutzer, die jetzt verlängert haben. Und das ist für mich ein perfektes Projekt, weil ich einfach sage, das ist der Proof of Concept, dass Immobilien nicht nur für den ersten Lebenszyklus gemacht sind, sondern wirklich dauerhaft auch funktionieren. Springer Quartier in Hamburg ist ein ähnliches Beispiel. Mhm. Das war auch so mein zweites Projekt bei Momeni. Gleich so ein 400-Millionen-Projekt als zweite Aufgabe. Sehr, sehr spannend, sehr herausfordernd, auch dort mit Denkmalschutz, mit Neubau, anspruchsvollen Nutzern. Aber auch heute steht das Haus extrem gut da. Wir managen die Immobilie auch selber. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass die auch in Würde altern, diese Gebäude und auch heute noch. Also es sieht aus wie ein Neubau, unsere Projekte, die wir verwalten. Und das ist unser Anspruch und das macht unglaublich viel Spaß.
Wenn da so viele Nullen an dem Projekt dran stehen, gehst du da anders ran oder muss man sich davon freimachen?
Davon muss man sich freimachen. Davon muss man sich wirklich freimachen. Es ist natürlich, ich will nicht sagen, eine Bürde. Man weiß schon, dass man hier mit großen Geldsummen auch hantiert, dass man viel Verantwortung übernimmt. Aber das ist auch bei einem 10-Millionen-Projekt der Fall oder bei einem 50-Millionen-Projekt. Dahinter steckt immer eingesetztes Kapital von Investoren, eigenes Geld. Da steckt das Geld von Banken hinter. Da steckt auch die Verantwortung, Mietverträge, die man abgeschlossen hat, auch zu erfüllen und Mieter auch in das Gebäude zu bekommen. Also auf allen Ebenen sehr viel Verantwortung. Mhm. Aber klar, je größer die Summe, desto größer ist natürlich auch das Augenmerk und der Anspruch auf solchen Projekten. Aber trotzdem ist es für mich immer die gleiche Herangehensweise und die gleiche Verantwortung, die ich an alle Stake- und Shareholder auch übernehme.
Mhm. Du hast das Trinkhauscarré angesprochen und heute Abend geht es ja auch um die Innenstadtentwicklung hier in Düsseldorf. Was war die größte Herausforderung bei dem Projekt?
Das in die neue Zeit zu überführen. Es ist die ehemalige Trinkhaus und Burkhardt, die irgendwann von der HSBC gekauft wurden. Das heißt, zuletzt war es immer nur noch HSBC. Es war allen Düsseldorfern bekannt. Es ist ein absolutes Filetgrundstück an der Düsseldorfer Königsallee. Und es ist vor allen Dingen an einer ganz wichtigen Achse gelegen, der Trinkhausstraße. Die Trinkhausstraße ist eine der Hauptachsen als verbindendes Glied zwischen Königsallee und Altstadt auch runter zum Karlsplatz. Und in dieser Lage, in einem sehr begrenzten Raum, wir sehen das heute auch auf der Baustelle, wir haben kaum Baustelleneinrichtungsflächen. Wir müssen da auf sehr engem Raum operieren. Wir haben ein Bestandsgebäude, was wir mit über 70% erhalten haben. Wir haben neue Lichthöfe hineingeschnitten. Wir haben die Technik komplett verlagert von den Dachgeschossen in die Untergeschosse. Wir haben eine komplett neue Fassade dort. Wir haben einige statische Themen, die notwendig geworden sind, weil wir oben drei neue Geschosse draufgesetzt haben und wie gesagt diesen Lichthof integriert haben. Es hat so viele Herausforderungen. Und jetzt geht's auch auf die Zielgerade. Und da kann man sich so ein bisschen auf die Schulter klopfen und kann sagen, Mensch, wir haben schon viel geschafft. Aber gerade Bauen im Bestand ist immer wieder eine Herausforderung, weil sie kriegen Pläne. Aus den 70er Jahren, Philipp Holzmann steht dann unten rechts auf dem Plankopf und man hat ein hohes Vertrauen in ein Baujahr 70er Jahre und sagt, Mensch, das ist ja alles hier eingetragen, das muss ich ja eigentlich im Gebäude auch vorfinden. Und dann läuft man mal mit einem Plan ausgedruckt, so ein A0-Plan ausgeplottet, läuft man durchs Gebäude und sagt, sieht hier irgendwie anders aus, als ich mir das gedacht habe, nachdem ich das Gebäude entkernt habe. Und das sind so Herausforderungen. Man muss eigentlich täglich Feuerwehr spielen. Ja. Und gerade umso mehr in so einer aktuellen Zeit. Es macht aber auch Spaß, Probleme zu lösen, weil man dann immer so kleine Mini-Erfolge hat, die man dann feiern kann, auch wenn es manchmal ganz banale Themen sind. Aber Projektentwicklung heißt bei uns, wirklich das Auge überall zu haben, sich um Vermietung zu kümmern, Marketing zu kümmern, die Baustelle zu kümmern, die Planung zu kümmern, Finanzierung. Ganz, ganz wichtige Themen, aber auch Standortmarketing ist ein großer Faktor. Mhm. Also an der Königsallee, das ist ein Gebäude, was David Chipperfield für uns geplant hat, diese ganze Transformation. Und in einem unserer ersten Meetings mit Sir David hat er gesagt, müssen aufpassen, weil an der Königsallee ist die Straße der Star und die Gebäude müssen sich eigentlich unterordnen und harmonisch eingliedern. Mhm. Ja. Wir haben dort einen sehr schönen Entwurf auch gefunden, wirklich eine ganz, ganz tolle Designsprache. Jetzt kommen die Tage jetzt gerade die ersten Fassadenelemente dort auch. Also es kriegt jetzt wirklich ein Gesicht. Drinnen passiert sehr, sehr viel. Aber das ist schon unser Anspruch, auch immer behutsam mit dem Standort umzugehen. Ja, und hier haben wir das Thema Standortweiterentwicklung, weil die Kö sich in so einer Transformation momentan befindet. Und wir sind ein Teil davon. Gemeinsam mit Heinz, mit dem Projekt Le Coeur, wo wir auch im engen Austausch sind, weil wir sagen, es bringt nichts, wenn jeder nur vor seiner Haustür kehrt, sondern wir müssen die gesamte Lage weiterentwickeln. Das große Thema, wie entwickelt sich die Westseite, nachdem die ganzen Banken alle ausgezogen sind. Es gab früher immer so diesen Vergleich an der Königsallee. Auf der Westseite wurde das Geld verdient und auf der Ostseite wurde es wieder ausgegeben. Und das wandelt sich jetzt. Ja, also wir wollen, dass zukünftig auch auf der Westseite das Geld ausgegeben und gleichzeitig verdient wird. Also Win-Win eigentlich für die Nutzer, weil sie müssen nicht mehr über den Graben rüber, sondern können auf der Seite bleiben. Das ist unser Anspruch. Aber gleichzeitig sind wir auch Mitglied in der Interessensgemeinschaft Königsallee. Also wir sind kein Ufer, was dort landet. Im Gegenteil, wir sind in alle Richtungen sehr sensibel unterwegs, alle Bedürfnisse dort auch hinzubekommen. Mhm. Und das ist eine Blaupause, die kann ich auch auf andere Städte ziehen. Wir haben damals in Hamburg den Neuen Wall sehr stark mitentwickelt. Es gab immer das nördliche Ende vom Neuen Wall in Richtung Jungfernstieg, was in eine etablierte Lage für insbesondere den Luxusmode-Einzelhandel war. Und der südliche Teil war eher von Interior-Betten. Es gab dort ein Bettengeschäft. Es gab dort eine Bankfiliale von der BHW. Das war, bevor wir das Wallhaus getauft haben, war das eine ehemalige Bankenzentrale. Und wir haben dort gemeinsam, ich glaube, über drei Projekte, die wir dort entwickelt haben, die gesamte Lage entwickelt. Und heute haben wir dort wirklich tolle Nutzer, die dort sitzen. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir halt nicht immer nur unsere Gebäude entwickeln, sondern auch für den Standort etwas tun. Mhm. Wir waren damals Mitinitiator für den Business Improvement District Neuer Wall, sitzen da heute immer noch im Lenkungsausschuss, verwalten Teile der Immobilien auch noch. Also es ist ein sehr starkes Commitment auch in die Vergangenheit rein. Und wir wollen, dass sich Lagen weiterentwickeln.
Ja.
Auch das Dreischeibenhaus hier in Düsseldorf ist ja durch den Tausendfüßler damals komplett eigentlich abgeschnitten gewesen. Und es war eine große Aufgabe, gemeinsam mit der Entwicklung des Kühlbogens, Art Invest Zech damals gemacht hat, diesen Schwung über den Hofgarten auch hinzubekommen und diese beiden Gebäude, natürlich aus unserer Brille das Dreischeibenhaus vor allen Dingen, auch an diesen CBD, an die Königsallee anzugliedern. Und das ist gelungen. Aber das ist ein verdammt weiter und harter Weg. Es braucht viele Abstimmungen, viel Frust. Man muss da viel mit der Politik auch sprechen. Aber die Geduld zahlt sich aus. Und das ist neben der architektonischen Qualität, ist das eines unserer Ansprüche, dass wir auch den Standort weiterentwickeln.
Mhm. Architektur ist euch ja extrem wichtig und ihr arbeitet wirklich ja mit großen, namhaften Architekten zusammen. Wie muss man sich so die Zusammenarbeit vorstellen? Gebt ihr Freiheiten? Es tut ihr sehr steuernd eingreifen. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Also grundsätzlich ist jede Zusammenarbeit mit einem Architekten unterschiedlich.
Also sehr diplomatisch.
Es gibt Architekten, die natürlich sehr, sehr selbstbewusst auftreten.
Mhm.
So der klassische alteingesessene Entwurfsarchitekt.
Mhm.
Was ich persönlich eigentlich auch so ein bisschen erwartet hätte in der Zusammenarbeit mit David Chipperfield. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle kooperative, fruchtbare Zusammenarbeit auch. Ist auch schon ein Folgeprojekt in Köln, was wir gerade konzipieren, wo wir auch wieder mit denen zusammenarbeiten, weil die es vor allen Dingen verstehen, diesen Stadtraum auch zu entwickeln. Ja. Aber auch mit Christoph Ingenhofen im Medienhafen, tolle Zusammenarbeit. Wir arbeiten oder haben in der Vergangenheit viel mit Kaspar zusammengearbeitet, damals noch MSM. Mit Holger Meyer sind wir in Frankfurt unterwegs. Also das sind viele tolle, fruchtbare Zusammenarbeiten. Und die Architekten spiegeln uns immer wiederum, dass sie sich freuen, dass wir den gleichen Qualitätsanspruch haben an die Gebäude, dass wir keine Abstriche machen, dass wir uns eben nicht nur die Kostenbrille aufsetzen. Natürlich in der Zeit wie jetzt gerade umso mehr, aber insbesondere Fassade und Ähnlichem, das ist uns immer sehr, sehr wichtig. Und da sind wir uns auch nicht zu schade, die fünfte, die sechste, die siebte Schleife zu drehen, bis es wirklich passt. Manchmal ist das frustig für die Architekten. Also es ist ein Auf und Ab auch die Zusammenarbeit, weil wir schon einen hohen Anspruch haben und natürlich viel Erfahrung auch mitbringen aus den letzten Jahren. Wir auch Architekten bei uns im Hause haben,
das macht
die
schon
das natürlich
Unterschied,
auch
oder?
Kennen und das macht schon den Unterschied. Aber für uns ist eine Projektentwicklung natürlich auch viel Zahlenwerk. Aber dahinter gehört auch ein Anspruch und dem immer wieder gerecht zu werden, ist auch nicht ganz einfach. Aber wir schaffen es schon immer über die Projekte, uns auch immer wieder neu zu erfinden, natürlich auch weiterzuentwickeln. Also riesengroße Eingangsbereiche, 300 Quadratmeter, zweigeschossig, ist unserer Meinung nach heute nicht mehr gefragt, sondern es ist eher wieder ein bisschen zurückhaltender geworden, eine andere Designsprache heute auch geworden. Auch Materialien sind ganz andere.
Mhm.
Vor 10 Jahren hätte noch keiner irgendwo Holz verbaut in Eingangsbereichen, sondern das war klassisch von Naturstein geprägt an der Stelle. Und da entwickeln wir uns auch weiter und lernen natürlich auch über die Nutzer dazu, die uns ganz viel auch widerspiegeln und natürlich auch Feedback geben, wie gefällt euch das. Aber allein die Tatsache, dass unsere Gebäude auch heute, wenn ich zurückblicke, nach wie vor fast alle voll vermietet sind, es gibt einem so ein bisschen recht, dass man nicht den ganz falschen Weg eingeschlagen hat.
Mhm. Thema Nachhaltigkeit, ist das bei euch einfach Pflicht und brauchen gar nicht drüber sprechen? Weil ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ihr damit so hausieren geht.
Es ist mal vor ein paar Jahren natürlich ein Marketingfaktor gewesen, weil man sich damit abgesetzt hat, auch gegenüber dem Wettbewerb. Heute gehört es für uns einfach dazu. Wir haben ein 5-köpfiges Team bei uns, um Tristan Holtkamp, als Head of ESG, die allen Bereichen auf die Finger klopfen, die das gesamte Monitoring bei uns machen, sowohl auf Unternehmensebene, also wir challengen uns auch mit unseren eigenen Verbräuchen und Ähnlichem, die wir versuchen zu optimieren, unsere Bilanz CO2-neutral zu halten, aber wir challengen uns auch bei neuen Projekten. Also wir machen mittlerweile CO2-Analysen bei Projekten, Trinkhaus-Carré haben wir mal damit angefangen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben hier ein Gebäude, jetzt nicht nur rein aus finanzieller Sicht, was macht denn Sinn, sondern wie macht es Sinn, wo habe ich eigentlich den größten, wo kann ich dieses Thema CO2 eigentlich am effizientesten nutzen? Und da mal so eine Objektanalyse machen. Ist es der Abrissneubau? Ist es die Bestandssanierung? Ist es vielleicht ein Zwischending? Und uns da auch zu messen mit Vergleichsgebäuden. Es gibt ja so diese BEG-Vergleichsgebäude. Und wir setzen uns seit mehreren Jahren sehr strenge Ziele über unser Gesamtportfolio. Da kommen alle Immobilien rein. Wir gucken, was dort für eine CO2-Bilanz hintersteckt. Und zwar nicht nur die Bauphase, sondern wir gucken uns auch die Betriebsphase an.
Okay.
Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Und es ist für uns heute, ja, wir können gar nicht mehr ohne, muss man sagen, sondern es ist jetzt in den Köpfen überall angekommen. Es ist natürlich auch ein Prozess gewesen. Es ist auch ein mühsamer Prozess gewesen. Aber auch über unsere, Momeni Ventures.
Was ist das?
Wo wir als Venture Capital, Kapitalgeber agieren. Mhm. Wo wir jetzt das unter der Dachmarke Realize laufen haben. Wo wir in PropTechs investieren. Man muss dazu sagen, eine ganz, ganz große Anzahl der PropTechs hat sich in den letzten Jahren mit dem Thema CO2-Footprint beschäftigt. Ja, im Gebäudebetrieb, in der Herstellung, großer Faktor. Wir haben diese Themen pilotiert in unseren Projekten. Das ist natürlich ein großer Gewinn, dass wir den Schatz haben, diese Technologien, die dort auf den Markt kommen, auch einzusetzen. Also ich mache ein Beispiel, CO2-optimierter Beton mit Firma Alcimi. Haben wir eingesetzt, jetzt schon in mehreren Projekten, ist sehr gut gelaufen. Beton sieht genauso aus wie anderer Beton auch, aber wir sparen halt 40% CO2-Emissionen ein. Wir haben Edifien in unseren Gebäuden, haben wir wirklich einen großen Rollout gemacht, nachdem wir das mal bei einem Objekt in Hamburg getestet haben und gesehen haben, dass wir sowohl eine Nebenkosteneinsparung haben, weil einfach weniger Allgemeinstrom verwendet wird, weil Anlagen einfach mal abgeschaltet werden nachts, als auch natürlich über das Abschalten auch CO2-Emissionen sparen. Und das ist am Ende nur eine kleine Box, die mittlerweile auch KI-gesteuert ist, die aber diesen gesamten Anlagenbetrieb, die Gebäudeleittechnik auch optimiert. Wir haben das Thema Equium, das ist eine Mieter-App, ein Mieter-App-Baukasten. Wir haben jetzt für alle unsere Häuser eine maßgeschneiderte Mieter-App. Also es ist immer ein Baukasten, aber ich kann dafür immer eine eigene App entwickeln. Okay. Also ich kann mir die Springer-Quartier-App runterladen. Ich kann mir irgendwann die Trinkhaus-Carré-App runterladen, die Unique Towers-App. Und ich kann dann immer davon ausgehend für das Haus zugeschnitten gewisse Amenities liefern. Ich kann mir irgendwie ein Catering buchen. Ich kann mir einen Konferenzraum irgendwo buchen. Ich kann mir einen Stellplatz buchen. Ich kann in der Umgebung sehen, wann der nächste Zug kommt, ob irgendwo ein E-Roller irgendwie steht. Ich kann einen Yoga-Kurs auf der Dachterrasse von den Unique Towers vielleicht in einem Jahr buchen. Also das sind unfassbare Möglichkeiten, die wir da haben. Das sind alles Pilotprojekte, die wir getestet haben, zum Teil selbst investiert haben dann auch in diese Technologien. Concula, tolles Beispiel, wo wir damals sehr viel gelernt haben. Also wir haben mit dem Wiederverkauf der ganzen Sachen aus der ehemaligen HSBC-Zentrale, wo wirklich teure Sachen verbaut waren, viel Naturstein, teure Lampen, haben wir damals nicht viel Geld verdient, aber wir haben sehr, sehr viel über dieses Thema Wiederverwendung von Materialien auch gelernt, weil das ist nicht ganz trivial, ohne Gewährleistung Materialien auch wieder auf den Markt zu geben. Wir hatten damals 4000 Quadratmeter Hohlraumboden, den Lindner überprüft hat, dann wieder zurückzunehmen, aufzuarbeiten und wieder einzubringen. Und dann irgendwann hat jemand gesagt, ja, das kriegt keine Brandschutzzulassung mehr zukünftig. Das ist das Problem. So, jetzt mussten wir 4000 Quadratmeter, wurde dann entsorgt. Ich weiß nicht, ob es entsorgt wurde oder ob es verschifft wurde, ehrlich gesagt. Wir haben natürlich die Entsorgungsnachweise bekommen, aber wo es dann gelandet ist, wissen wir nicht genau. Mhm. Aber da haben wir schon gesehen, dass es schwierig war, 2021, Ende 2021, Anfang 2022, war der Markt überhaupt noch nicht da. Und das war unser Learning.
Ja.
Ja, dass es schwierig ist, das zu vertreiben. Aber wir haben damals mal einen kompletten Katalog gehabt von allen Materialien, die dort verbaut waren, weil die einmal aufgenommen worden sind über 3 Tage. Und das war sehr, sehr spannend, diesen Prozess mal mitzumachen.
Ja, glaube ich. Die Entscheidung, sowas, wir machen das mit Concula oder wir mit Edifien oder so, das sind dann Unternehmensentscheidungen oder sind die sehr personengebunden bei euch? Also ich kenne das selber aus Büros. Das hängt dann mal oft an einer Person, die sagt, nee, das will ich nicht. Und dann, weil Das ist ja schon großartig, dass ihr da...
Nein, Entscheidungen werden bei uns natürlich manchmal personenbezogen getroffen, aber das sind so Entscheidungen, die werden vorher diskutiert. Man muss fairerweise dazu sagen, das sind dann häufig Themen, die bei uns in der Venture Capital Abteilung dann landen. Da geht es natürlich um Kapital, was diese PropTechs gerne hätten. Und dann wird das diskutiert. Macht das Sinn, dass wir das mal pilotieren? Und das ist dann so ein Thema, wo dann hauptsächlich Venture Capital mit der ESG-Abteilung spricht. Die kommen wiederum auf die Projektleiter zu und sagen, Mensch, ist das nicht hier und da? Und dann ja, geben wir das sozusagen dann in die Projekte auch und sagen, setzt es bitte um. Also es ist schon eine Entscheidung, die irgendwie alle gemeinsam auch treffen. Und das ist eigentlich also es funktioniert bei uns im Unternehmen wirklich sehr, sehr gut, dass wir uns vorher austauschen zu solchen Themen auch und vor allen Dingen auch ein Review machen am Ende. Dann nehmen wir uns auch Zeit für solche Themen dann auch zu besprechen und zu sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und am Ende obliegt es mir dann auch als Projektleiter eine Empfehlung abzugeben. Ja. Hat das funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Und das ist dann für uns auch wichtig für eine Investitionsentscheidung, ob wir jetzt Kapital bereitstellen in einer Series A oder Series B Finanzierungsrunde von diesen PropTechs. Da sind wir schon sehr professionell mittlerweile aufgestellt.
Cool. Lass uns mal auf ein anderes Thema kommen, ULI. Engagierst du dich sehr stark? Du hast 2 Jahre den
Germany Young Leader
Young Chair. Leader Chair,
so
sorry,
nennt man das.
Genau. hast es jetzt an Malte abgegeben. Warum ist dir das Engagement so wichtig? Was nimmst du da mit aus der
Mein Engagement beim ULI ist 2017 gestartet. Habe ich damals den Young Leader Chair, also man muss dazu sagen, es gibt beim ULI, es gibt die Young Leader Gruppe bis 35, dann ab 35 gibt's Next und irgendwann gibt's dann den ganzen Bereich, ich weiß gar nicht, ob man den Senior oder Senior Professionals oder nennt an der Stelle. Und ich bin damals 2017 Young Leader Chair in Hamburg geworden. Ich wurde damals gefragt. Habe das dann, glaube ich, 4 Jahre lang gemacht. Und ja, dann irgendwann ist die Position des Deutschland-Chairs für die Young Leader frei geworden. Da habe ich mich dann drauf beworben, weil ich gesagt habe, Mensch, ich möchte irgendwie ein bisschen übergeordneter dieses Thema Young Leader auch vorantreiben. Habe dann sehr stark an dem Thema Mitgliederentwicklung gearbeitet. Corona, muss man dazu sagen. Also es war alles nicht ganz einfach. Dann kam so dieser Krisenmoment, wo natürlich auch viele Mitgliedschaften, die über Unternehmenskonten liefen, natürlich auch in Frage gestellt worden sind. Aber es ist uns gelungen, da wirklich ein sehr, sehr enges, tolles Netzwerk auch hinzubekommen und insbesondere die jungen Leute zu motivieren, sich neben ihrer Arbeitszeit auch noch zu engagieren, zu vernetzen. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Es war mir auch immer ein persönliches Anliegen, dass wir nicht nur als die Jungen gesehen werden, sondern dass es einen Austausch gibt, auch zwischen jung und sehr erfahrenen Kollegen auch in diesem Netzwerk. Und ich schätze das ULI deshalb, weil es halt nicht nur ja ein reines Unternehmensnetzwerk ist, sondern alle das gemeinsame Ziel vorantreiben, Städte auch weiterzuentwickeln. Ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Austausch gewesen. Ich saß dann 2 Jahre lang auch im Executive Committee Germany, wo ich dann auch im Austausch, also wo ich als Young Leader dann immer gehört wurde, Mensch, ihr seid doch die jungen Leute von morgen, sagt doch mal, was ihr jetzt irgendwie wollt, sagt doch mal, was wir irgendwie machen müssen. Und da wurden wir schon toll auch angehört und das war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Wie gesagt, ich habe den Chair jetzt abgegeben, rotiere jetzt so langsam in diese Next-Gruppe auch rein mit Vollendung des 35. Lebensjahres. Da freue ich mich auch drauf, weil das dann natürlich nochmal ein ganz anderer Club auch ist und ein ganz anderer Austausch. Aber nee, ich netzwerke gerne und habe das auch für meinen persönlichen Weg immer als sehr fruchtbar empfunden, über den Tellerrand hinauszugucken und sich auch auszutauschen.
Und das nimmst du ja alles mit in die Projekte, die du machst.
Genau, und die Erfahrung auch unter jungen Leuten auszutauschen. Da geht es ja dann nicht nur also wir tauschen uns dann nicht nur über Stadtplanung aus, sondern da spricht man auch, Mensch, wie hast du das gemacht? Und welchen Weg bist du denn gegangen und wie macht ihr das in eurem Unternehmen? Das ist schon sehr, sehr wichtig und das würde ich auch allen jungen Leuten empfehlen, das wirklich noch stärker voranzutreiben. Da gibt es noch so viel Potenzial und ja, die Young Leader sind im ULI, vielleicht auch ein bisschen wegen meiner Arbeit heute, die stärkste vertretene Gruppe in Deutschland. Europaweit sind wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, die meisten Mitglieder. Also da sind wir sehr, sehr stolz drauf und ja, es ist ein toller Austausch. Man trifft sich auf der Expo Royal, es gibt ein Summit, es gibt jetzt dieses Jahr ein großes Meeting, Europe kommt zusammen in Berlin, cool. Und an solchen Themen dann da mitzuarbeiten. Ja. Und wir haben dann irgendwann ein Format Das habe ich auch federführend mit ins Leben gerufen, wo wir einmal im Jahr so ein Young Leader Retreat hatten. Und da sind wir damals mit 40 Teilnehmern gestartet in Hamburg. Das war so das erste Meeting. Und es war sofort ausverkauft. Mhm. Also wir hatten eine Warteliste, ich glaube, von 40, 50 Leuten, die auch irgendwie an diesem Meeting teilnehmen wollten. Es war dann 3 Tage Kompaktprogramm in Hamburg mit Elbphilharmonie, mit Projektentwicklungsbesichtigung, mit abends hoch die Tassen. Ganz, ganz toller Austausch. Und das ist dann über die Jahre gewachsen. Dann waren wir in Frankfurt, da waren wir schon 60 Teilnehmer.
Toll.
Kommt Berlin, glaube ich, dieses Jahr im Rahmen dieser ULI Europe Tour auch. Dann war es in München letztes Jahr, konnte ich leider nicht teilnehmen. Aber ich glaube, da waren es auch schon über 60 Leute. Also sehr stark gewachsen. Und da sieht man halt auch, da opfern Personen 3 Tage lang, um durch die Republik zu reisen, um sich zu vernetzen, zu treffen. Und das finde ich schön zu beobachten.
Ja. Total. Der Bedarf ist dann da, merkt man ja auch.
Total,
dann,
ja.
Super. Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn du an einem Gebäude vorbeigehst, was du selbst, wo du mitgearbeitet hast und denkst, also was muss das haben, dass du denkst, das ist richtig gut gelungen?
Es muss zeitlos sein. Also es muss eine Sprache von Anfang an sprechen, die ich mir auch noch in 10 Jahren angucken kann. Und ich erlebe das heute bei Gebäuden, die ich begleitet habe. Ich stehe da immer noch gerne davor und guck's mir an. Ich schicke auch immer noch Fotos an die Kollegen und sag, brauchen wir wieder Fassadenreinigung oder hier ist irgendwas zerkratzt oder so. Da bin ich extrem eitel. Das habe ich mir aber auch bei meinen Kollegen abgeguckt. Habe das auch von Anfang an bei Momini gelernt, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich laufe heute immer noch durch Springerquartier und schreibe dann WhatsApps mit Fotos irgendwie an die Kollegen und sag, Mensch, geht das nicht ein bisschen schneller und warum ist das immer noch nicht gelöst? Also diese Identifikation mit einem Projekt, die hört nicht auf.
Ja.
Und ja, es ist diese Zeitlosigkeit. Also das Gebäude lange funktionieren. Und nicht nur für einen Nutzer mal zugeschnitten worden sind, sondern lange Jahre überdauern und man sich die auch gerne noch anguckt. Und ich auch dann häufig mal merke, dass Personen vor diesen Gebäuden stehen bleiben und sagen, Mensch, das ist schön. Und das macht einen irgendwie stolz dann.
Das glaube ich.
An der Stelle. Und dann habe ich noch nicht irgendwie 20 Projekte realisiert, vor denen ich dann irgendwie stolz sagen kann, guck mal, das habe ich irgendwie mitentwickelt und da habe ich einen Teil dran gehabt. Aber das Trinkhaus Carré ist jetzt so mein 3. Projekt, Unique Towers das 4., wo ich ganz aktiv mit dran arbeite.
Ja.
Natürlich wächst man auch so ein bisschen in seinen Aufgaben, kriegt mehr administrative Aufgaben auch. Aber ich will diese Projektarbeit in Gummistiefeln, die möchte ich nicht missen. Das macht echt Spaß. Und da so am Puls zu bleiben und Nachträge zu verhandeln, Mietverträge zu verhandeln, das macht unglaublich viel Spaß. Und
Sehr
die Gebäude, cool, die wir entwickeln, die sollen schön sein.
Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich ein bisschen besser kennenzulernen, dich überhaupt kennenzulernen. Wir kannten uns vorher nicht. Vielen Dank. Ich freue mich auf den Abend, auf die Diskussion und schön, dass du heute unser Gast warst und vielen Dank euch fürs Zuhören.
Vielen Dank, Nathalie. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jürgen.